Gestern waren die Johanna und ich und ungefähr 500 andere Leute in so einer Musical-Revue-Abend. Und da denke ich natürlich auch die ganze Zeit an die Predigt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt viele Musicals, die sich mit Menschen beschäftigen, mit einer Person. Zum Beispiel Falco, gibt es ein eigenes Musical mit Falco. Da haben wir die größten Hits draus gehört. Oder es gibt ein Musical über die Elisabeth, die Sissi. Oder es gibt noch viele andere Musicals über einzelne Personen, die sehr interessant sind. So, dass 500 Leute am Abend dann hingehen und mehrere Millionen teilweise, um sich das anzuschauen. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit der einen Person, die es über alle Maßen noch viel mehr wert ist, dass wir uns mit ihr beschäftigen. Wir schauen uns den Menschen an, der die Welt geprägt hat, in der wir leben. Mehr geprägt als jeder andere Mensch. Wir reden über Jesus. Und wir haben schon letztes Jahr damit angefangen, das Markus-Evangelium gemeinsam zu lesen. Und heute geht es in Kapitel 3 weiter. Und in diesem ersten Abschnitt, den wir damals gelesen haben, da haben wir gesehen, dass der König kommt. Aber ist eben ganz anders, wie man ihn sich erwarten würde. Er kommt mit großer Kraft. Und er kommt mit Vergebung. Und er stellt die Menschen vor eine Entscheidung. Jesus oder Religion. Und es entsteht eine Mordsmassenbewegung. Schau dir nur mal an, wie es da zugeht in Kapitel 3, ab Vers 7 im Markus-Evangelium. Jesus geht da an den See Genezareth und da steht, es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge. Da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Die Menschen aus dem ganzen ehemaligen alttestamentlichen Stammesgebieten sind da die Orte, wo Jesus überall hingeht im Markus-Evangelium, besucht das ganze alte Israel. Diese Menschen, die kommen alle zu ihm, weil sie gehört haben, was da los ist, was er tat. Und Jesus hat schon klar gemacht, ziemlich am Anfang vom Evangelium, dass er gekommen ist, um zu predigen. Er möchte die gute Nachricht weitersagen. Er möchte die Menschen lehren. Und deswegen steigt er in ein Boot, damit sie ihn nicht so bedrängen, damit er in Ruhe lehren kann. Denn, steht da in Vers 10, er heilte so viele, dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Da geht's richtig rund bei diesem Jesus. Es ist eine Massenbewegung entstanden. Aber er ist nicht interessiert an den neugierigen Massen. Das ist nicht das Einzige, was ihn bewegt. Er möchte noch viel mehr Menschen erreichen. Und es geht nicht nur darum, um Leute, die irgendwie hören, wie viel er tat. Die irgendwie so begeistert sind von Wundern und Action und Events und so. Nein, er möchte was anderes. Er möchte eine nachhaltige Bewegung starten. Also wir sehen einerseits, haben wir das Gefühl, Jesus hat unglaublichen Erfolg, oder? Man stellt sich vor, wie das bei uns wäre, wenn da 1000 Leute kommen wollen. Boah, das tät uns richtig gut gehen da, oder? Da tät man jede Woche 1000 Leute da haben. Aber Jesus macht was anderes. Er möchte eine nachhaltige Bewegung ins Leben rufen. Und nicht nur neugierige Massen erreichen. Er möchte viel mehr als diese paar tausend Leute, die da vielleicht da sind, erreichen. Die ganze Welt möchte erreichen. Und deswegen lesen wir heute ab Vers 13 weiter, wie die Jünger berufen werden. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, Wir stehen vor diesem unglaublich herausfordernden Text. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, es richtig zu verstehen. Vater, ich bitte dich so sehr, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und erleuchtest, damit keine Missverständnisse entstehen, sondern dass wir deine Stimme hören, deinen Ruf hören und von dir bewegt werden und Sehnsucht nach dir bekommen. Amen. In diesen kurzen Versen sehe ich drei große Themen. Wir sehen da Gottes Ruf, Gottes Ziel und Gottes Mannschaft. Gottes Ruf, Gottes Ziel und Gottes Mannschaft. Es fängt mit Gottes Ruf an, Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Es fängt damit an, dass Jesus auf einen Berg hinaufgeht, weg von diesem ganzen Getriebe, diesem Massen, Menschenmassen. Er geht auf einen Berg. Und zwei andere Evangelisten berichten auch von dieser Geschichte. Und beim Lukas wird erzählt, dass Jesus dort die ganze Nacht durchgebetet hat. Das ist eine gewaltige Richtungsentscheidung, die er jetzt treffen wird. Eine Richtungsentscheidung für die Weltgeschichte. Und da ist viel Gebet nötig. Aber das ist bei Markus nicht im Vordergrund. Deswegen erwähnt Markus das nicht. Im Vordergrund steht hier, dass Gott ruft. Wenn du Berge in der Bibel hast, dann sind das oft Orte, wo Menschen Gott begegnen. Mose ist auf dem Berg Sinai Gott begegnet. Elia ist auf dem Berg Gott begegnet. Und im Markus-Evangelium, wenn du dir das mal anschaust, wo da Berge vorkommen, dann ist das oft ein Ort, wo eine Offenbarung passiert, wo man Gott klarer sieht, wo man mehr lernt. Zum Beispiel betet Jesus auf dem Berg. Es ist eine Gottesbegegnung auf dem Berg im Gebet. Oder die Jünger gehen mit Jesus auf den Berg und er wird vor ihren Augen verwandelt. Die Verklärung passiert oben auf einem Berg. Oder da ein anderer Berg, der im Markus-Evangelium vorkommt, ist der Ölberg, auf dem Jesus seinen Jüngern alles, was sie wissen müssen, über das Ende der Welt erklärt, wo er ihnen das offenbart. Auf dem Berg im Markus-Evangelium passiert eine Offenbarung Gottes. Und deswegen sage ich, dass da Gott ruft. Gott ruft auf diesem Berg. Es steht da in Vers 13, er ruft zu sich, die er wollte. Jesus hat schon Jünger berufen, das haben wir ja schon letztes Jahr gelesen. Und er hat es nicht wie ein Rabbi gemacht, wo der Jünger sich beim Rabbi bewirbt, sondern umgekehrt. Wie ein alttestamentlicher Prophet hat er gesagt, du folge mir nach. Jesus ist nicht nur einfach ein Rabbi. Jesus ruft zu sich, also diese Menschen, die er da ruft, die haben ihn schon gekannt. Die haben schon etwas über ihn gewusst. Aber er ruft eben zu sich, steht da im Text. Es geht um ihn. Und er ruft die, die er wollte. Das ist ganz stark betont in diesem Text. Er wollte sie, diese Menschen. Es ist seine souveräne Wahl. Es ist sein Ruf. Er ruft nicht die, die Lust haben. Oder die, die offen sind. Oder die sich vielleicht einladen lassen. Nein, er ruft die, er wollte. Seine souveräne Wahl. Und wir sehen die Reaktion. Sie kamen zu ihm. Sie kommen. Wenn Gott ruft, dann kommt der Jünger. Und vielleicht fragst du dir jetzt an der Stelle, woher weiß ich denn, dass Gott ruft in meinem Leben? Und ist es Gott nur dann, wenn es vielleicht dann reinpasst oder wenn es mir angenehm ist, was ich zu hören glaube, oder wenn es sich rund anfühlt und wenn es Spaß macht? Manche machen das zum Kriterium. Andere wiederum, da habe ich das Gefühl, für die ist es genau das Gegenteil. Es muss richtig nicht reinpassen, nur dann kann es Gott sein. Es muss ein richtig beschwerlicher Weg sein, rauf auf einen sehr steilen, unerreichbaren Gipfel, so wie die Jünger da, oder? Die müssen auch da rauf gehen auf den Berg. ein Weg und voller Schweiß und Tränen. Und das gibt es in der Geschichte wirklich. Es gibt Berufungen, die unter Tränen passiert sind. Augustinus wird unter Tränen zum Priester geweiht. Er wollte nicht. Calvin hat oft das getan, das ihm am allerwenigsten gelegen ist, weil er gedacht hat, dass das nur dann eben Gottes Ruf sein kann. Er war in Genf, hat dort gelehrt. Dann haben ihn die Genfer rausgeschmissen, verjagt aus der Stadt. Da war er einige Zeit in Straßburg. Und dann ist eine Delegation gekommen und er hat Briefe gekriegt aus Genf. Er soll doch bitte wieder zurückkommen. Beim ersten Brief hat er nur gesagt, du, das muss ein Witz sein. Wieso soll ich wieder an das Kreuz gehen? Diese Stadt war für ihn nicht anziehend. Dann war eine Delegation aus Genf bei ihm und da schreibt er in seinen Briefen, dass er zweimal rausgehen hat müssen, weil er weinen musste. Er ist unter Tränen wieder nach Genf zurückgegangen. Vielleicht ist das Kriterium, das Gott ruft. Aber ich glaube, dass man beides nicht zum Kriterium machen kann. Auf jeden Fall, in diesem Text steht nichts da und an den halte ich mich heute. Es geht um die Person des Rufers. Es geht nicht nur so darum, ob du jetzt da Lust hast dazu oder ob du gerade nicht Lust hast dazu, sondern es geht darum, wer ruft. Die Person des Rufers. Steht dieser Ruf im Einklang mit dem, was ich über Jesus weiß? Kann es wirklich sein, dass er das möchte? Jesus sagt ja auch, meine Schafe kennen meine Stimme. Und wenn Jesus dich ruft, dann weißt du es. Es kann sein, dass du heute da bist und Gott dich ruft. Vielleicht ruft er dich zum ersten Mal, zu sich zu kommen. Oder vielleicht ist es irgendwas anderes, das dir ganz genau klar ist. Ruft Gott dich zu sich? Das war der erste Teil unseres kurzen Textes heute. Gottes Ruf. Und danach geht es um sein Ziel. Was hat er denn da für eine Absicht? Wieso ruft er denn überhaupt? Vers 14. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das ist sein Ziel, Gottes Ziel. Er setzt 12 ein. Wörtlich steht da, auf der Bibel, die irgendwie das auch rüberbringt. Bei mir ist es in einer Fußnote unten. Wörtlich steht da, er machte 12. Er machte 12. Das ist ein bisschen komisch. Und es ist so komisch, dass die Kommentatoren an dieser Stelle sagen, das ist ein spezieller Ausdruck, den man im Alten Testament oft findet, wenn jemand in ein Amt eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn Mose im Volk Richter einsetzt, dann macht er sie. Oder Priester waren auch so. Wenn Priester in ihr Amt eingesetzt werden, wird es auch so genannt. Also es geht hier bei Jesus um eine Einsetzung in ein Amt, in einen Dienst, in ein neues Sein. Wo werden sie eingesetzt? Als erstes sehen wir hier, dass es 12 sind. Genau 12. Ist das vielleicht ein Zufall? Wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchliest, dann kommt die Zahl 12 immer wieder mal vor. Es gibt 12 Söhne Jakobs, aus denen die 12 Stämme in Israel werden. 12 sind die Grundlage für das Volk Gottes, wenn er mit ihnen einen Bund schließt. Ich glaube, dass Jesus da anzeigen möchte, deutlich machen möchte, dass hier das wahre Israel wiederhergestellt wird. Dass diese 12 sind Repräsentanten sind für die neue Gemeinschaft mit Gott durch den Messias. Er setzt diese Leute ein, damit sie eine Keimzelle werden für ein Gottesvolk. Ein neuer Bund wird da lebendig in diesen 12 Männern. und er wird auch sichtbar nach außen hin. Es sind genau 12. Er macht 12. Das ist das Erste, wozu sie berufen sind. Der neue Bund, diese neue Gottesbeziehung, die Begegnung mit Gott durch den Messias, der soll durch sie lebendig und sichtbar werden. Das sind sie. Was sollen sie tun? Zwei Dinge werden da erwähnt in unserem Text. Und über das Erste kann man sehr leicht drüber lesen. Besonders wenn man in Westeuropa lebt und immer irgendwas tun möchte, wo man irgendwelche Ergebnisse dann sieht. Da steht, Vers 14, und er berief 12, damit sie bei ihm seien. Das ist die erste Aufgabe, das Erste, was sie tun sollen. Das ist das Wichtigste, das ist die Nummer 1. Die erste Aufgabe der Apostel. Bei ihm sein. Was heißt das? Was passiert da überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn du Markus' Evangelium weiterliest, und wir werden das tun in den kommenden Wochen, dann siehst du, wie das ausschaut. Gleich im Anschluss sehen sie, dass diese Kraft, die Jesus hat, eine große Gegenkraft auch hervorruft. Und dass ein Jünger zu sein bedeutet, dass man auch mit Gegenwind rechnen muss. Dann werden sie gelehrt. Er bildet sie aus. Er trainiert sie. Er lehrt sie. Er erklärt ihnen mit Gleichnissen, woher die Kraft im Reich Gottes kommt. Und dann sehen sie die Kraft im Reich Gottes in Aktion. Sie sehen, welche gewaltige Kraft Jesus hat, wie er der Herr ist über die Naturgewalt, über das Böse, über die Krankheit und sogar über den Tod. Das heißt bei ihm sein, von Jesus lernen, mit Jesus unterwegs sein, ihn beobachten, sehen, was er tut, geprägt werden von ihm. Und erst in Kapitel 6 werden sie dann ausgesandt. Das ist das Zweite, was sie tun sollen. Aber wir sehen hier, wie sich Markus das wahrscheinlich vorgestellt hat, wie sich Jesus das vorgestellt hat. Bei ihm zu sein bedeutet, von ihm zu lernen, die ganze Zeit mit ihm unterwegs zu sein, viel Zeit mit ihm zu verbringen. Später, nachdem Judas sich umgebracht hat, erkennen die Apostel, dass sie einen nachberufen müssen. Und was ist ihr Kriterium? Sie sagen in Apostelgeschichte 1, 21, es muss von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausgegangen ist. Einer von denen muss es sein. Der Herr Jesus ist bei ihnen ein- und ausgegangen. Sie haben sich sehr oft gesehen, sie haben viel Zeit miteinander verbracht und viel miteinander erlebt. Sie haben Jesus erlebt. Das ist das Wichtigste, das Erste, bei ihm sein. Sie schauen ihm zu, sie begleiten ihn, sie sehen, hören und erleben ihn. Sie werden gelehrt, ausgebildet, trainiert, geformt, geläutert. In dieser Zeit, wo sie mit Jesus zusammen sind, da zeigt sich, was in ihnen steckt und sie werden geläutert. Und das ist kein Schnellkurs gewesen. Es geht nicht in 4 Abenden. Wir haben jetzt einmal im Studium bei ITG in der Bibliothek einen Schnellkurs gefunden, der hat geheißen ungefähr so, Hebräisch lernen in 52 Tagen. Da waren alle recht interessiert an dem. Und das ist aber so unsere Einstellung. 4 Abende müssen doch reichen. Oder 52 Tage müssen doch reichen. Jesus verwendet 3 Jahre und den Rest des Lebens. Er ist nicht interessiert an oberflächlichen Begegnungen. Es geht ihm um ein gemeinsames Leben, in dem er diese Männer prägt. Das finde ich sehr herausfordernd. Das ist der Teil der Predigt, über den ich am wenigsten nachdenken wollte. So leicht eine Predigt vorzubereiten. So schwierig, Zeit mit Jesus zu verbringen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Das ist das Erste, was die Jünger tun sollen. Bei ihm sein. Und das Zweite ist, sich senden lassen. Das passiert dann in Kapitel 6. Dass er sie aussendet, wie es da steht, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Sie sollen predigen und sie sollen böse Geister austreiben. Das heißt, sie sollen Jesus widerspiegeln. Das, was sie sehen von ihm, das, wo sie von ihm gelehrt werden, geläutert werden, trainiert werden, geprägt werden, geformt werden, das sollen sie dann ausleben. Sie sollen von ihm reden und sie sollen handeln wie er, was er vorlebt. Und sie handeln da als seine Gesandten. Wo die Gesandten hingehen, da bringen sie eben diesen Herrn mit, der stärker ist, auch als das Böse. Das ist also Gottes Ziel. Wir haben Gottes Ruf gesehen. Er ruft die, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Jetzt haben wir Gottes Ziel gesehen. Er möchte eine neue Gemeinschaft machen, mit Jesus im Zentrum. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die eng und intensiv mit Jesus leben und die dann davon reden und davon handeln. Sie verbringen viel Zeit mit Jesus. Sie sagen die gute Nachricht weiter und sie widerstehen dem Bösen. Und das alles machen sie in absoluter Abhängigkeit von Jesus. Da kommt die Kraft her. Unsere Predigtserie jetzt im Markus-Evangelium heißt die Kraft der guten Nachricht. Und die Kraft der guten Nachricht kommt aus dem Wort Gottes, das der Sohn Gottes zum Volk Gottes spricht. Da kommt die Kraft her. Sie sind abhängig von Jesus. Er macht diese Gemeinschaft. Er prägt sie, er formt sie, er verändert sie, er bevollmächtigt sie. Und vielleicht denkst du, ja, die haben es ja gut gehabt. Haben wir Jesus dabei gehabt, tatsächlich. Jesus war echt da. Aber Jesus ist jetzt echt da. Durch seinen Heiligen Geist. Jesus betet im Johannesevangelium. Kapitel 17, Vers 26. Kapitel 17 ist ein ganz langes Gebet, das Jesus spricht, und es hört so auf. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, also er betet zum Vater und er spricht mit dem Vater über seine Jünger, über diese 12 Männer, die er da berufen hat. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also die Liebe, die zwischen dem Gott dem Vater und Gott dem Sohn besteht seit immer, diese Liebe soll in den Jüngern sein und Gott der Sohn soll in den Jüngern sein. Und das ist ein Gebet, das der Vater erhört. Der Gott der Sohn ist in seinen Nachfolgern durch den Heiligen Geist. Die Liebe, mit der Gott der Vater, Gott den Sohn liebt, ist in uns, die wir Jesus lieben. Er ist da, ist immer nur da, echt. Und er kann auch uns prägen und verändern und bevollmächtigen. Es ist Gottes Ziel, eine neue Gemeinschaft von Menschen, die bei ihm sind und die von ihm leben. Wir haben Gottes Ruf gehört, wir haben über Gottes Ziel was gelesen. Und jetzt kommt es, der letzte Teil, Gottes Mannschaft. Es gibt die fantastischen Vier, es gibt die glorreichen Sieben und es gibt die herrlichen Zwölf. Vers 16. Und er berief die Zwölf und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, berief er und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon, den Kananäer und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Gottes herrliche Zwölf sind einzelne Menschen, sind keine Nummern, nicht nur irgendwie eine Gruppe, ein Kollektiv, sind keine Nummern, sondern die kennt Jesus alle mit Namen. Er gibt ihnen teilweise sogar Spitznamen, weil die Beziehungen untereinander so eng waren. Jeder ist persönlich wichtig und hat eine einzigartige Beziehung zu Jesus. Und die sind so unterschiedlich, diese 12 Männer, von denen wir da lesen. Einige davon waren Brüder. Es gibt ein paar Brüderpaare in der Liste, aber manche waren nicht miteinander verwandt. Von Petrus wissen wir zum Beispiel, dass er verheiratet war. Aber ob Johannes, der war recht jung, ob der verheiratet war? Wahrscheinlich nicht. Verheiratete und Ledige. Sind Junge dabei? Sind Alte dabei? Es gibt einige, die haben einen griechischen Namen. Philippus, Andreas. Ganz saubere griechische Namen. Andere haben hebräische oder aramäische Namen. Sind Unternehmer dabei? Beamte? Und Leute, die einfache Arbeiter waren wahrscheinlich. Sind ganz unterschiedliche Temperamente dabei. Manche sind wahrscheinlich eher so ein bisschen melancholisch. So stelle ich mir den Thomas vor, von dem es einmal heißt, dass wo Jesus nach Jerusalem gehen möchte, sagt Thomas, na gut, gehen wir halt mit, damit wir sterben. Andere sind wahrscheinlich total cholerisch. Deswegen nennt er sie dann Donnersöhne. Also gleich mal auf irgendein Dorf Feuer vom Himmel regnen lassen wollen. Ganz unterschiedliche Temperamente sind da dabei. Es ist ein Zöllner dabei und es ist ein Eiferer dabei. Matthäus war Zöllner. Das bedeutet, er hat mit der römischen Besatzungsmacht kollaboriert. Das war das Schlimmste, was man überhaupt tun hat können. Nicht nur, dass diese Fremden Besatzer waren, es gibt sogar noch Juden, die sich dafür hergeben, ihnen dabei zu helfen. Und diese ganzen unreinen Dinge zu tun mit diesem heidnischen Geld. Und dabei noch das Volk ausrauben. Das war der Matthäus. Und in der gleichen Mannschaft hat Jesus einen, der heißt Simon der Kananäer. Kananäer ist übersetzt der Eiferer. Auf Griechisch würde das Zelot heißen. Zeloten waren so eine eigene Partei damals oder Gruppe in der Gesellschaft, die, das waren praktisch die Taliban oder halt die Al-Qaida der damaligen Zeit, die wollten mit Terrorismus und mit Gewalt gegen die Römer kämpfen. Kannst du dir das vorstellen, wie die miteinander so unterwegs sind? Da ist der Kollaborateur, da ist der Extremist. Ha, das muss ja nette Gespräche wird's da geben haben. So unterschiedlich waren die. Es war keine Truppe von Menschen aus der Mittelschicht, die alle den gleichen Hintergrund haben. Und dann ist sogar noch der Judas dabei. Das ist für mich das Allerrätselhafteste überhaupt. Judas Iskariot. Iskariot ist eine Ortsbezeichnung, Mann aus Kariot. Er war der Schatzmeister der Mannschaft. Und er war ein Dieb, kann man lesen in den Evangelien. Und er war der Verräter. Es steht da schon, Vers 19, Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Warum hat Jesus diesen Mann berufen? Verstehe ich wirklich nicht. Aber es ist einfach nur Gottes Plan hinter den Kulissen am Wirken, den wir nicht verstehen können. Jesus hat Judas vertraut. Er hat ihn berufen. Er hat ihn eingesetzt. Er hat ihn auch gewarnt. Aber Judas hat Jesus nicht vertraut. Und durch seine Nähe zu Jesus hat sein ungläubiges Herz sich immer mehr verhärtet. Das ist also Gottes Mannschaft. Ich habe übrigens lange überlegt, was ich da für ein Wort nehmen soll. Team ist mir irgendwie so ein bisschen nichtssagend vorkommen. Mannschaft ist das Richtige. Da war ich mal in Innsbruck beim Gebetstreffen der Evangelischen Allianz. Gibt es auch in Wels, nächste Woche übrigens. Und da habe ich ganz alte evangelische Heilige getroffen, die irgendwie in der Geschichte von meiner Familie eine Rolle gespielt haben. Und ich habe mit ihnen über meinen Vater geredet und dann sagt der eine 80-Jährige zum anderen, du, kannst du dir an den Benzel erinnern? War der mal in der Mannschaft? Das war kein Kreis oder Grüppchen. Es war eine Mannschaft. Sind mit 80 Jahren immer noch dabei. Und so ist es mit Jesus. Er macht eine Mannschaft. Und er hat diese herrlichen 12 berufen, die so unterschiedlich sind. Und die sind auch so bedürftig und unfertig und so unreif. Die waren so cholerisch oder haben so viel missverstanden. Und dann sind sie alle davongelaufen. Die waren so bedürftig und unreif. Aber die sind dann so verwandelt und verändert worden. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Er sucht sich die Menschen aus, die er will. Und dann formt er sie zu denen, die danach die Welt verändern. Und sein Ruf führt in ganz tiefe Krisen hinein, in Konflikte. Das sehen wir gleich nächste Woche, wenn wir weiterlesen. Sein Ruf stellt vor Entscheidungen. Sein Ruf führt in den Tod. Was hat dieser Jesus für die Jünger bedeutet? Wir wissen nicht von allen etwas. Und es ist so super gewesen, dieses Lied am Anfang des Gottesdienstes, wo wir gehört haben, dass es nicht darauf ankommt, ob man Hirte ist oder König, sondern es geht ums Herz. Und wir wissen gar nicht, von manchen von denen wissen wir gar nichts. Das sind immer nur als Name dabei. Und von einigen wissen wir, was Jesus für sie bedeutet hat. Thomas, habe ich schon erwähnt, war bereit, mit Jesus in den Tod nach Jerusalem zu gehen. Für Jakobus war Jesus es wert, sich umbringen zu lassen. Das kann man in der Apostelgeschichte lesen. Für Matthäus, den Zöllner, den Kollaborateur, war er der Arzt, der die Sünder ruft und der sie verteidigt. Für Johannes war er die Liebe. Johannes hat sich über alle Maßen geliebt gefühlt, dieser Donnersohn, sich über alle Maßen geliebt gefühlt. Und er ist kein Donnersohn mehr gewesen. Von ihm gibt es diese Geschichte, dass er als ganz uralter Mann nur mal hereingetragen worden ist in den Gottesdienst und hat nur mal sagen können, liebt einander, Liebe. Jesus hat ihn so geliebt, dass er sich über alle Maßen geliebt gefühlt hat. Für Petrus, den bröckligen Felsen, war Jesus der Fels, die Kostbarkeit schlechthin. Und Jesus hat diese Menschen so verändert und so geformt, dass auf der Stadt, von der Henry letzte Woche geredet hat, die hat 12 Grundsteine. Und auf den Grundsteinen stehen die Namen der Apostel des Lammes. Gott macht eine neue Gemeinschaft und diese 12 Menschen sind am Anfang. Jesus hat die Kraft und den Willen, Menschen zu verändern. Und er will dadurch die ganze Welt erreichen. Und das funktioniert. Dass wir heute da sitzen, ist der Beweis, dass diese Strategie funktioniert hat. Sich zurückzuziehen von dieser Massenbewegung und speziell in diese 12 zu investieren. Das funktioniert, Jesus hat es geschafft. Und so macht es Gott Ehre, dass er diese Menschen nimmt und dadurch sein Ziel erreicht. Was können wir da lernen für uns? Wir sind keine Apostel. Es gibt keine Apostel mehr. Wir waren nicht dabei von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt. Wir haben nicht das Neue Testament geschrieben. Wir sind keine Apostel. Aber trotzdem können wir was lernen. Sein Ruf, den kann man heute auch noch hören. Und vielleicht hörst du den Ruf, dass du zum ersten Mal zu ihm hinkommst. Dann tu es. Tu es heute. Komm zu ihm. Wenn du den Ruf hörst, dann komm nachher zu mir und wir reden miteinander. Aber vielleicht ist es ganz andere Ruf. Ein Ruf in eine bestimmte Arbeit. Zu bestimmten Kollegen neben dir im Büro. Ist doch kein Zufall. Gott hat den souverän ausgewählt, den Mann oder die Frau, die neben dir sitzt. Der wird dafür bezahlt, dass er neben dir sitzt. Neben dir. Der Jesus kennt. Vielleicht ist das der Ruf. Oder vielleicht in irgendeinem bestimmten Dienst. Oder vielleicht in eine ganz neue und eine tiefe Begegnung mit ihm. Wie reagierst du auf den Ruf? Bist du ein neugieriger Zuschauer, Konsument, Beobachter? Kommst du daher am Sonntag, weil du nichts anderes vorhast und irgendwie ein bisschen berieselt werden muss. Infotainment oder brauchst du Lebenstipps oder hörst du Gottes Ruf in eine noch tiefere Beziehung mit ihm? Hast du Sehnsucht nach Jesus? Ich habe Sehnsucht nach Jesus und ich weiß nicht, wie er das macht, dass ich ihn noch besser kennenlerne. Aber ich möchte dafür beten. Wir können seinen Ruf heute noch hören. Und sein Ziel ist immer noch gleich. Sein Ziel ist immer noch gleich. Er möchte diese Gemeinschaft machen. Und da weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Wie soll denn das gehen? Wir können nicht miteinander alle in eine WG ziehen. Leider. Aber wie können wir das machen, dass wir eine tiefere Gemeinschaft haben? Dass wir uns nicht voneinander fernhalten, sondern eine größere Nähe zueinander haben. Mit Leuten, die eben nicht nur so sind wie ich. Das ist immer noch sein Ziel. Sein Ziel ist, dass wir miteinander eine Gemeinschaft formen und auch, dass wir bei ihm sind. Jesus ist da beim Einkaufen, Jesus ist da beim Autofahren, Jesus ist sogar da beim Bibellesen. Jesus ist da. Das ist sein Ziel, dass wir mit ihm alles diese Dinge machen. Und dass wir uns senden lassen. Das ist immer noch sein Ziel. Dass wir gemeinsam, jeder auf seine Art, mit dem, was er bringen oder sie bringen kann, dass wir gemeinsam die gute Nachricht verbreiten. Im ganzen Wels und in der ganzen Welt. Dass wir in seiner Kraft leben, dem Bösen widerstehen. Vorhin bei den King's Kids war die Frage, bist du dabei? Und das war die Frage an uns. Bist du dabei in dieser Mannschaft, wo Jesus dich verändert und verwandelt und dafür alle Ehre kriegt? Die Kraft, die wir brauchen in diesem neuen Jahr, die kommt nur von ihm. Er handelt, er prägt, er verwendet sogar Menschen wie uns. Beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wenn wir über diese Worte nachdenken, über das, was du getan hast, dann bleiben viele Fragen offen. Es ist teilweise rätselhaft. Herr, wie kommen wir in eine tiefere Beziehung mit dir? Herr, wie können wir Gemeinschaft sein, die dich widerspiegelt? Wir brauchen deine Gegenwart und deine Kraft. Und wir bitten dich um eine tiefere Sehnsucht nach dir. Wir bitten dich, dass du uns ausrüstest und bevollmächtigst und dass man uns sieht, wer du bist. Das wünschen wir uns über alle Dinge in diesem neuen Jahr, dass du sichtbar wirst in uns, an uns. Amen.